Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما قلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Thank you. Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parszude.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Freitag, dem 3. September 2021, gleich dem 12. Schahriwar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Gesunde Familien«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, Wiener Gespräche müssen Interessen Irans dienen. Außenminister Irans und Frankreichs sprechen über Wiederbelebung des JCPOA Iran an UN. Syrische Chemikalienakte wird von bestimmten Ländern politisiert. Palästina fordert internationale Gemeinschaft auf, Freilassung einer schwangeren Insassen im israelischen Gefängnis zu gewährleisten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian, Wiener Gespräche müssen Interessen Irans dienen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran schrieb am Donnerstagabend auf Twitter unter Hinweis auf die Glückwünsche der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Österreichs. Er habe in Telefongesprächen mit den Außenministern der drei Länder betont, dass die Wiener Gespräche den Interessen und Rechten Irans dienen müssten. Hossein Amir Abdullahian betonte, dass das unverantwortliche und tatenlose Verhalten der EU ein Ende haben müsse. Bei diesen Telefonaten wurden eine ausgewogene Außenpolitik und die Regulierung der Beziehungen zur Europäischen Union, der Versand von Impfstoffen sowie die Lage in Afghanistan, regionale Entwicklungen und das Atomabkommen JCPOA erörtert. Am Donnerstag hob er bei dem Telefongespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas hervor, dass die Wiener Gespräche im Grunde akzeptabel seien und diese weiter stattfinden. Der europäischen Troika riet er jedoch, ihr Verhalten zu ändern und die Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem JCPOA zu beenden. Bei diesem Telefonat forderte Amir Abdullahian Deutschland außerdem auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verhandlungen über den Versand des BioNTech-Impfstoffs abzuschließen, und kritisierte das ambivalente Verhalten der Amerikaner, die sogar Sanktionen gegen die Lieferung von medizinischen und lebenswichtigen Gütern wie in Deutschland hergestellten Impfstoffen verhängt haben. In einem Telefongespräch mit dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg sagte der iranische Außenminister über das Atomabkommen JCPOA: Die Islamische Republik Iran hat ihre wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung des JCPOA mit strategischer Geduld, auch bezüglich der Untätigkeit der europäischen Vertragspartner, angesichts des Ausstiegs der USA gezeigt. Es liegt nun an Ihnen, die notwendige Unterstützung zu leisten und Ihren Verpflichtungen effektiv und praktisch nachzukommen. Iran an UN. Syrische Chemikalienakte wird von bestimmten Ländern politisiert. Eine iranische Gesandte bei den Vereinten Nationen hat ihr Bedauern über die Politisierung der syrischen Chemikalienakte durch bestimmte Länder geäußert und ein Ende dieses Kurses gefordert, der die Autorität der Chemiewaffenkonvention und die Glaubwürdigkeit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, untergraben hat. Es ist äußerst enttäuschend, dass die syrische Chemikalienakte von einer bestimmten Gruppe von Ländern politisiert wurde, sagte die stellvertretende ständige Vertreterin Irans bei den Vereinten Nationen, Zahro El-Shadi, in einer Erklärung am Donnerstag. Dieser Kurs, der die Autorität der Konvention und die Glaubwürdigkeit der OPCW untergraben hat, muss gestoppt werden, sagte sie und fügte hinzu, dass Iran der vollständigen, wirksamen und diskriminierungsfreien Umsetzung der Chemiewaffenkonvention große Bedeutung beimesse. Sie stellte fest, dass Iran als Hauptopfer des systematischsten Einsatzes von Chemiewaffen in der zeitgenössischen Geschichte den Einsatz chemischer Waffen durch jedermann, überall und unter allen Umständen aufs Schärfste verurteilt. Damaskus hat bei vielen Gelegenheiten Militante beschuldigt, Gasangriffe durchgeführt zu haben, um syrische Regierungstruppen inmitten von Armeeverstößen fälschlicherweise zu belasten und Vorwände für westliche Militärschläge zu erfinden. Syrien übergab 2014 seinen gesamten Chemiewaffenvorrat an eine gemeinsame Mission unter der Führung der UNO und der OPCW, die die Zerstörung der Waffen beaufsichtigte. Palästina fordert internationale Gemeinschaft auf, Freilassung einer schwangeren Insassen im israelischen Gefängnis zu gewährleisten. Der palästinensische Gesundheitsminister hat die internationale Gemeinschaft und humanitäre Organisationen aufgefordert, Israel zur Freilassung einer 26-jährigen schwangeren palästinensischen Frau im 9. Monat zu zwingen. In einer Reihe von Briefen an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Weltgesundheitsorganisation und den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen machte Mai al-Kayla die israelischen Behörden voll verantwortlich für die Sicherheit von Anha ad-Dik und die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Donnerstag. Der Minister betonte, dass es in israelischen Gefängnissen nicht die Mindestbedingungen für Gesundheit und Prävention gebe, insbesondere angesichts des Wiederauflebens von Covid-19. Anha ist die Mutter eines 18 Monate alten Babys. Sie muss bei ihrer Familie und ihren Kindern sein. Und dies ist ein Menschenrecht, das durch verschiedene internationale Vorschriften, Gesetze und Normen garantiert wird, sagte Akela. Die palästinensische Frauenministerin Amal Hamad beschrieb Anhas Inhaftierung zuvor als eklatanten Verstoß gegen internationale Konventionen und Prinzipien und wies darauf hin, dass sie am 8. März im dritten Monat der Schwangerschaft festgenommen und ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit hinter Gitter gebracht wurde. Adik, eine Bewohnerin der Stadt Kafr Ni'mar, die 13 Kilometer nordwestlich von Ramallah liegt, hat kürzlich selbst an die internationale Gemeinschaft appelliert, Israel unter Druck zu setzen, ihr zu erlauben, außerhalb des Gefängnisses zu gebären. »Ich bin erschöpft und habe starke Schmerzen im Becken und in den Beinen durch das Schlafen auf den Gefängnisbetten. Ich weiß nicht, wie ich nach meiner Entbindung darauf schlafen kann«, fügte sie hinzu. Palästinensische Häftlinge sind während der Jahre der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete systematischer Folter, Schikanen und Repression ausgesetzt. Lavrov, Abzug der US-Truppen aus Afghanistan markiert Ende militärischer Operationen für Ausbau der Demokratie. Der russische Außenminister sagte, mit dem demütigenden Abzug der US-Truppen aus Afghanistan sei die Ära militärischer Operationen für den sogenannten Ausbau der Demokratie beendet. Laut der Nachrichtenagentur Novosti sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov am Donnerstag vor einem Treffen von Vertretern der Zivilgesellschaft und des Sports in der Oblast Sverdlovsk, dass die westlichen Länder sicherlich auf zivile Mittel zurückgreifen würden, um ihre Militäraktionen fortzusetzen und ihre Vorstellungen von Demokratie zu verbreiten und ihre Werte anderen Ländern aufzuzwingen. Lavrov sagte auch, Russland habe nicht die Absicht, zwischen den Seiten in Afghanistan zu vermitteln, und fügte hinzu, Moskau hoffe, dass die innerafghanischen Spannungen durch Verhandlungen beigelegt werden. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Folgen der US-Militärpräsenz in Afghanistan nach dem demütigenden Abzug der US-Truppen aus diesem Land und den jüngsten Bombenanschlägen als katastrophal bezeichnet. Die USA und ihre Verbündeten sind sich nach 20-jähriger gescheiterter Militärpräsenz aus Afghanistan abgezogen. Diese Kampagne führte zu nichts anderem als der Ausbreitung von Terrorismus, Krieg, Gewalt, Instabilität und Unsicherheit und der Tötung von Zehntausenden Menschen. Viele Afghanen führen die aktuelle Situation auf die gescheiterte US-Politik in Afghanistan zurück. Abdul Malik al-Houthi. Es besteht kein Zweifel an Allianz Saudi-Arabiens mit Israel. Der Generalsekretär der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung sagte, Saudi-Arabien stehe in einem Bündnis mit dem zionistischen Regime und den USA. Laut Al-Masira am Donnerstag sagte Seyed Abdul Malik Badruddin al-Houthi, der Generalsekretär der jemenitischen Regierung der nationalen Rettung, die Unterdrückung durch die USA und das zionistische Regime ist eine gefährliche Bedrohung für die Religion, Sicherheit, Freiheit und Würde der islamischen Umma. Al-Houthi fügte hinzu, die Position des jemenitischen Volkes gegen die Unterdrückung der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes ist eine aufrichtige Position. Und diejenigen, die sich der Koalition der USA und dieses Regime angeschlossen haben, liegen falsch. Er fügte hinzu, dass die Angriffe auf den Jemen und die Verschwörung gegen die Länder der Region im Interesse der USA und des israelischen Regimes seien, während diese beiden Regime die gesamte muslimische Umma unterdrückten, vom Jemen bis Palästina. Wenn wir bei diesem Krieg aufgegeben hätten, gäbe es bald amerikanische, britische und israelische Stützpunkte in Sana'a und anderen jemenitischen Provinzen. Aber wir werden bald alle besetzten Gebiete von der saudischen Angreiferkoalition zurückerobern. So Houthi. Die Jemeniten haben heute zum Jahrestag des Martyriums von Said bin Ali in Sada'a einen großen Marsch veranstaltet und dabei auch Parolen gegen die USA und das zionistische Regime skandiert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Russlands Präsident brachte seine Kritik an der US-Politik in Afghanistan und anderswo auf den Punkt. Man könne nicht in anderen Ländern das eigene politische System installieren, ohne auf die Befindlichkeiten und Geschichte der Menschen dort einzugehen. Papst Franziskus jedoch legte diese Worte ausgerechnet Kanzlerin Merkel in den Mund, die sich zuvor wohlwollend positiv über 20 Jahre Invasion des Westens in Afghanistan geäußert hatte. Im Gespräch mit uns legt die Neue Mitte durch ihren Bundesvorsitzenden Christoph Hössel viele Einzelheiten und Belege wenig konstruktiver Maßnahmen Washingtons dar, in der Hoffnung, dass die internationale Staatengemeinschaft die Völker der Region darin unterstützt, ihre eigenen politischen Wege frei und unabhängig zu finden und in Frieden auch zu gehen. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Schauken.
Ja, danke schön. Herr Hossel, etwa 10 Tage nach der Übernahme des gesamten Landes durch die Taliban erwägt das US-Militär die Zusammenarbeit mit der Miliz. Generalstabschef Martin Milley sagte, es sei möglich, dass dies notwendig werden könne zur Koordinierung von den Angriffen gegen Taliban, gegen die Terrorgruppe, wie etwa gegen den IS. Also es ist noch nicht lange her, dass die USA ihre Truppen aus den USA abgezogen haben. Wie verstehen Sie, wenn es überhaupt zu einem Vorschlag käme durch die USA, wie verstehen Sie oder wie erklärt sich dieses neue Verhalten der USA?
Die USA wissen, dass sie durch ihr grandioses 20-jähriges Scheitern am Hindukusch zusammen mit den Verbündeten einen gewaltigen Rückschlag an Einfluss in der Region bekommen hat. Nun treiben ja die USA, treibt Washington eine Doppelpolitik in der Region wie auch woanders. Also wir wissen ja aus Syrien, dass der Kampf gegen IS nur ein Vorwand ist, um den Staat Syrien in einer schwierigen Lage zu halten und Truppen dort zu unterhalten und die Einheit des Landes zu untergraben, Terrorismus zu fördern und viele andere unschöne Dinge, einschließlich Luftwaffenangriffe auf iranisches Personal oder deren Verbündete. Jetzt sieht es so aus, dass wir hier in Afghanistan auch so ein Mandat gerne hätten. Und man kann nur sagen, wie in Syrien ist ja IS auch in Afghanistan CIA gesponsert. Das besorgen die pakistanischen Geheimdienste praktisch schon traditionell für Washington. Gegen gutes Geld natürlich, gegen Kredite und so weiter. Pakistan hängt praktisch am Finanztropf der USA und liefert dafür Einfluss in Afghanistan. Das sind die tatsächlichen strategischen Situationen, die wir hier haben. Wenn also so etwas angekündigt wird, dann ist das sozusagen der Versuch Washingtons, lautstark sich über Dinge zu unterhalten, über die man im Geheimen schon längst und seit Jahrzehnten spricht. Und das ist im Grunde genommen eigentlich eine Destabilisierung der Region, eine weitere Destabilisierung der Region.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mohtabat mit dem Titel Sir-e-Ishq, das heißt Das Mysterium der Liebe.
جهان فرستی تعجب و ز حیرت دل و جان به سر در آید چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی عجبین که سر عشقت به جهان چگونه پر شد که تو سر عشق خود را به جهان نهان فرستی که تو سر عشق خود را به جهان جواهری که از دل به سر زبان فرستی به جواهری که از دل به سر زبان
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Reisejournal mit uns durch den Iran. Die Stadt Hamedan und seine Geschichte und der Hekmatane-Hügel mit seinen wertvollen historischen Sehenswürdigkeiten waren in der vergangenen Woche unser Ziel. Wir setzen unsere Besichtigung in der Höhle Alisad fort. Es ist die größte Wasserhöhle der Welt und einer der schönsten Naturerscheinungen. Die geografischen und geologischen Gegebenheiten Irans bescheren dem Iran abwechslungsreiche und prachtvolle Naturphänomene. Ein großer Teil besteht aus Gebirgsland und diese verhelfen der Landschaft weiter zur Vielfalt und wechselhaften Naturbildern. Es zeichnen sich zahlreiche Höhlen in dieser Natur ab. See, Fluss, antike und von Hand geschaffene Höhlen können zu dieser Kategorie zählen. In den Höhlen bestaunen Besucher verschiedene Säulen und Formen. zu den bekanntesten Höhlen Iran, gehört Ali Sadr. Weltweit sucht sie ihresgleichen. Sie befinden sich 75 Kilometer nordwestlich der Stadt Hamedan im Westen Irans. Die Höhle bohrt sich in dem nicht allzu hohen Berg Sariye am südlichen Teil des Dorfes Ali Sadr. In dem Berg sind ebenfalls die zwei weiteren Höhlen Sarab und Subashi vorhanden, die jeweils 7 und 11 Kilometer von der Ali Sadr Höhle entfernt sind. Zu den erstaunlichen Eigenschaften von Ali Sadr zählt ihre Entstehungszeit. Experten ordnen sie in der mittleren bzw. zweiten geochronologischen Periode ein, also in der Jura vor etwa 136 bis 190 Millionen Jahren. Die Räume, Gänge und Korridore sind durch Sedimentablagerungen, Einstürze, Krustenbewegungen und Erdrutsche entstanden. Man hat die Höhle in der Safaviden-Ära entdeckt. Die Nachforschungen zur Erweiterung des Höhleneingangs sowie die Fundstücke wie Tongefäße zeigen, dass sie schon zur Zeit der Seldschuken bewohnt war. 1962 machte sich eine Gruppe von Bergsteigern auf, um die Höhle zu erkunden. 1967 wurden die Innenräume beleuchtet und für den Besuch von Touristen vorbereitet. In den nächsten Jahren stieg Ali Sadr zu einem beliebten Ausflugsort und Attraktionen für Naturliebhaber auf. Am Höhleneingang stößt der Wanderer auf Calciumcarbonat-Ablagerungen an großen Flächen von Wänden und Decke der Höhle. Die Ablagerungen deuten darauf hin, dass es hier in der Vergangenheit Wasser gegeben hat. Der Wasserspiegel in der Höhle wechselt von einem halben bis 14 Meter. In der Höhle fließen zahlreiche Kanäle, von denen noch manche unerforscht sind. Ein Besuch im Höhleninneren ist mit einem Boot auf angegebenen Routen möglich. Anschließend muss man sich zu Fuß auf einer längeren Strecke nach vorn bewegen. Nach einiger Zeit setzt sich der Besuch wieder auf dem Boot fort. Insgesamt wurden 14 Kilometer Gänge, Kanäle und Korridore erforscht. Etwa 4 Kilometer sind beleuchtet und werden von Touristen und Interessenten besucht. Das Höhlenlabyrinth besteht aus größeren und kleineren Höhlenräumen. Das Geflecht verbindet sich über die Korridore und Kanäle miteinander. Manche dieser Räume sind einige hundert Quadratkilometer groß. Von der Höhlendecke, die teilweise 10 Meter über dem Wasserspiegel hängt, hängen zahlreiche Sedimente aus reinem Calciumcarbonat und anderen chemischen Substanzen. Sie zeigen sich in Gestalt von Stalaktiten oder Tropfsteine und schaffen atemberaubende Formen. Aus dem Höhlenboden, auch da, wo es kein Wasser gibt, ragen Stalagmiten nach oben, ebenfalls ein einzigartiges Schauspiel.
Flüsse und Seen in der Höhle werden durch unterirdische Quellen und Niederschläge, die durch das Gestein tropfen, gespeist. Das gewaltige Höhlenwerk ist in langen Jahren durch Korrosion und Entstehung kleiner Höhlen in Kalkgestein entstanden. Diese kleineren Höhlen wurden mit der Zeit größer und haben sich miteinander verbunden. Das Wasser in der Höhle ist kalt, etwa 12 Grad Celsius. Es hat keinen Geschmack und keinen Geruch, klar und kristallklar, sodass man sogar den Grund in 5 Metern Tiefe sehen kann. Das Gesamtbild der Höhle ist ergreifend. Die Luft ist rein und ohne Staub und Ströme, sodass eine Kerze ohne Flackern brennt. Die Ali Sadr Höhle kann als die größte Wasserhöhle der Welt bezeichnet werden. Ihre Schönheit ist ebenfalls einzigartig. Mit fortschreitenden Erforschungen zeigen sich die Schönheiten immer zahlreicher und intensiver. Es werden immer neuere Wege in dem Labyrinth entdeckt und erforscht. Zu den schönsten Teilen in der Höhle ist ein 4000 Quadratmeter großer Saal, der Kandilsaal. Decke, Wände und Boden sind Stalaktiten und Stalagmiten in verschiedensten Formen und Farben bedeckt. Die Beleuchtung, die kleinen Boote, die Möglichkeiten zu Rundfahrten und Unterbringung von Touristen ziehen zahlreiche Touristen an. Jährlich besichtigen rund 500.000 Menschen aus Iran und der ganzen Welt die Höhle. Gott hat mit dieser Höhle sicherlich eines seiner Meisterwerke präsentiert. Im letzten Teil der Sendung möchten wir uns noch zwei wichtigen historischen Werken der Stadt Hamedan widmen. Die Steintafeln Ganjname befinden sich 5 Kilometer entfernt von Hamedan auf dem Hang des Alwandberges, der am Ende eines anmutigen Tales liegt. Es handelt sich um genau 2 Tafeln, eine wird dem Achämenidenkönig Darius und die andere seinem Sohn Xerxes zugesprochen. Auf jeder Tafel ist ein 20 Zeile langer Text in Altpersisch, Babylonisch und altem Elamitisch eingemeißelt worden. Die Freizeit- und Sportanlage sowie die Seilbahn Ganjname befinden sich in Nachbarschaft der alten Tafelschriften auf dem Ganjname-Platz und in der Nähe des Ganjname-Wasserfalls. Für die Region sind die frische Bergluft, das vitale Alwandtal und die Aussicht auf die weite Mishan-Ebene eine große Bereicherung. Die Sportanlage, Seilbahn, Cafés und die verschiedenen Restaurants, der überdachte Spielpark, der botanische Garten und viele andere Möglichkeiten bieten immer mehr Touristen einen angenehmen Aufenthalt in dieser Region. Die andere historische Sehenswürdigkeit ist der Hügel Tape Musalla im östlichen Teil der Stadt, etwa 660 mal 400 Meter groß. Er liegt nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Von dort hat man einen guten Überblick auf die Stadt Hamedan. Manche Historiker glauben, dass in der vorislamischen Zeit der Hügel belebt und bebaut war, mit Wällen und Wachtürmen, von denen einige Ruinen erhalten sind. Andere glauben, dass die Meder auf dem Hügel ihre Paläste gebaut hatten, so etwa vor 3000 Jahren. Unter den Parthern war der Hügel im Grunde zu einer Festung umgebaut. Auch dafür sind Belege gefunden worden. Auf dem Hügelhang trifft man auf den Steinlöwen. Der ist etwa 2 Meter lang und 1,15 Meter breit und stammt aus der Zeit der Arsakiden. Und schon ist die Zeit wieder rum und wir müssen uns bis nächste Woche verabschieden. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Humayun Shajarian mit dem Titel Sokut, auf Deutsch Die Stille. Thank you.
خیالی بذاری، دلا شبها نمینالی بذاری، سر راحت به بالی میگذاری، سر راحت به بالی میگذاری. تو صاحب درد، ناله سر کن، ناله سر کن، خبر از درد بی دردی نداری، خبر از درد بی دردی نداری. دردی بر نیانگیزد نوایی، مبادا دم که عود تار و پودت نسوزد در هوای آشنایی. سازد ز دردی بر نیانگیزد نوایی، مبادا دم که عود تار و پودت نسوزد در هوای آشنایی. بنال ای دل که رنجت شادمانیت، بمیر ای دل که مرگت زندگانی، دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزدش ورزدش گریزد، بسوزدش ورزدش گریزد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
In unserem heutigen Beitrag behandeln wir das Thema Scheidung und deren Folgen. Scheidung bedeutet, dass Eheleute ihren Ehevertrag auflösen. Schon im Altertum hat es die Scheidung gegeben. In dem ältesten Rechtstext der Geschichte nämlich dem Hammurabi-Gesetz aus der Zeit der Babyloner im 2. Jahrtausend vor Christus, gab es das Scheidungsrecht für den Mann und unter bestimmten Umständen auch für die Frau. Oft sind es mehrere Faktoren, die dazu führen, dass eine Ehe auseinandergeht. Ein kleiner Streit kann dann schon als Funke für das Feuer genügen, welche das Ehebündnis vernichtet. Wie Untersuchungen zeigen, sind die Scheidungsstatistiken noch nie so besorgniserregend angestiegen wie heute. Als Ursachen der Scheidung werden Faktoren wie moralische Entartung, seelische Leiden, Arbeitslosigkeit, finanzielle Schwierigkeiten, aber auch schwache spirituelle und religiöse Überzeugungen genannt. Laut Statistiken ist inzwischen in den westlichen Gesellschaften jede neue Ehe bei ihrer Schließung der Gefahr der Scheidung ausgesetzt. Im Zeitraum von 1997 bis 2000 sind die Scheidungsziffern in den USA international am höchsten gewesen. Laut dieser Statistik ist von jeder zweiten Ehe in US-Amerika eine wieder geschieden worden. Im Westen haben die Einzelerzieher zugenommen, ebenso wie die Zahl derer, die ohne Heiratsvertrag zusammenleben. Dies zeigt den Bedeutungsverlust der Ehe. Dr. Rhodes Buisson aus England sagt über die Familienprobleme im Westen: Ein Siebtel der Kinder in England wachsen in einer Alleinerzieherfamilie auf. Der wichtigste Grund der Aggressivität von männlichen Jugendlichen ist meiner Meinung nach das Fehlen des Vaters. Söhne können nur durch einen entschlossenen Vater richtig erzogen werden. Buisson ist der Ansicht, dass Jungen, bei denen die Mutter Alleinerzieherin war, potenzielle Straftäter sein können. Er führt ebenso moralische Verdorbenheit wie Homosexualität teilweise darauf zurück, dass Kinder aus einer geschiedenen Ehe kommen. Einige Forscher, die sich mit den Ursachen der Scheidung in der westlichen Gesellschaft befasst haben, sagen, dass der Begriff Ehe einer Bedeutungsveränderung unterworfen wurde, und sie sehen darin den wichtigsten Grund für die steigenden Scheidungsziffern. Sie sind der Meinung, dass Familie und Ehe zu einem vorübergehenden Zusammensein geworden sind, weil viele Ehen auf oberflächlicher und flüchtiger Liebe beruhen. Eine solche Interpretation der Ehe beinhaltet in sich automatisch schon die Scheidung. Denn aufgrund der Unbeständigkeit von Verliebtheit gehen zwei Menschen genauso rasch, wie sie sich verliebt haben, auch rasch wieder auseinander. Solche Paare werden nach dem Ablaufen der ersten Verliebtheit meistens keinen Grund zur Fortsetzung des gemeinsamen Lebens mehr finden. Aber dort, wo neben der Liebe auch noch andere grundlegende Faktoren vorhanden sind, die zur Beibehalt der Ehe führen, sind die Bindungen, die die Familie erhalten, fester.
Ein weiterer wichtiger Scheidungsfaktor ist die veränderte Sichtweise der Stellung der Frau in der Familie und Gesellschaft. Heute ist die falsche Ansicht in einigen Gesellschaften verbreitet, dass die Frauen bei einer Ehe die eigentlichen Verlierer sind, weil sie mit Übernahme der Rolle der Hausfrau Beruf und finanzielle Unabhängigkeiten aufgeben müssten. Diese Denkweise hat umgekehrt die Frauen dazu angespornt, beruflich Karriere zu machen und ein hohes finanzielles Einkommen anzustreben. Die zunehmende Bemühung um bessere Position im Beruf hat unterschiedliche Folgen. Zum Beispiel ist die Frau, wenn sie außer Hause einer Arbeit nachgeht und Geld verdient, nicht mehr so sehr auf den Ehemann angewiesen. Deshalb scheut sie auch keine ernsthaften Auseinandersetzungen mit dem Ehemann und hat keine Angst vor der Scheidung mehr. Das Verblassen der religiösen Überzeugungen ist ein weiterer wichtiger Grund für Scheidungen in der westlichen Gesellschaft. Durch die Schwächung religiöser und spiritueller Überzeugungen wurde auch der moralischen Verdorbenheit und Zügellosigkeit der Weg geebnet. Bei Lossagung von der Religion wird die moralische Bindung des Menschen gelockert, was dem Zusammenhalt in der Familie sehr schadet. Wenn Eheleute auf keine moralischen und menschlichen gegenseitigen Verpflichtungen mehr achten, kommt es schnell zu Konflikten und zu einer Scheidung. An dieser Stelle sollten wir nun über die Ansicht des Islams zur Scheidung sprechen. Im Islam ist das Ehebündnis etwas Heiliges und von vielfältigem Nutzen. Es gilt als Notwendigkeit. In gleichem Maße, wie die Ehe begrüßt wird, wird die Scheidung abgelehnt. Zwar ist sie erlaubt, aber der Islam versucht auf verschiedenen Wege dieses unschöne Phänomen zu verhüten, weil die negativen Folgen einer Scheidung nicht wieder gutzumachen sind. Scheidung wirkt sich sowohl auf die Eheleute als auch ganz besonders auf die Kinder zerstörerisch aus. Das Ergebnis von Trennung oder Scheidung sind oftmals Drogensucht, Straftätigkeit, Sozialvergehen und manchmal sogar Verbrechen. In den islamischen Überlieferungen heißt es, dass Gott die Scheidung ernsthaft ablehnt. Imam Sadiq alaihi salam hat gesagt, nichts ist bei Gott so unbeliebt wie ein Heim, das durch Trennung und Scheidung zerstört wird. Wenn eine Scheidung vorkommt, bebt der Himmelsthron. Obwohl aus der Sicht des Islams die Scheidung etwas Unschönes ist, wird sie in Fällen, in denen die Familie ernsthaften Probleme begegnet, erlaubt. Manchmal hat die Fortführung des gemeinsamen Lebens so große negative Folgen, dass der Islam die Scheidung befürwortet. Der Islam verbietet demnach die Scheidung nicht, aber er schlägt einige Strategien vor, um ihr vorzubeugen. Es sind Strategien, die Moral- und Charakterveredelung betreffen. Das Eheleben ist ein Bündnis, das auf Liebe und Vertrautheit und nicht auf gesetzlichen Zwängen beruht. Aufgrund von Gesetzen kann man zwei Menschen dazu bringen, miteinander zusammenzuarbeiten und diese Zusammenarbeit lange fortzusetzen. Aber mit dem Gesetz kann man zwei Menschen nicht dazu zwingen, sich zu lieben. Deshalb lehrt der Islam, dass Eheleute Nachsicht und Geduld üben und versuchen sollten, sich gegenseitig zu verstehen. Wenn sich jedoch Eheleute nicht mehr verständigen können, sondern nur noch gegenseitig verletzen, so sind psychisch gesehen Bedingungen für eine Trennung entstanden. Der Islam möchte die Familie in einem Ort für gesunde und herzliche Beziehungen verwandeln. Er möchte, dass sich ihre Mitglieder gegenseitig seelisch und emotional stützen. In Familien, in denen schon ganz alltägliche Schwierigkeiten schnell eine Krise hervorrufen, besteht jedoch weniger Hoffnung auf eine Fortsetzung des gemeinsamen Lebens und es ist nur natürlich, dass die Mitglieder dieser Familien emotional in eine Sackgasse geraten und nicht mehr weiter wissen. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.